liebe Gemeinde, ich habe jetzt etwas vor, was ich hasse, wenn ich an eurer Stelle säße. Aber da ich hier vorne bin, finde ich es nicht so schlimm. Nämlich eine Frage am Anfang zu stellen. Woran denkt ihr, wenn ihr das Stichwort Reformation hört?
Luther.
Sehr gut. Ja. Noch was? Wandel, Kirche, Gesellschaft, alles Mögliche, ja. Bibelstudium, was war das? Melanchthon, ja. Thesen, genau. Also, ganz viele Sachen, ich denke auch als erstes an Luther. 95 Thesen gegen den Ablass, die einen großen Wandel eingeführt haben. Ganz wesentlich dafür die Bibelübersetzung, das Bibelstudium. Bibel kann gelesen werden in der Volkssprache von allen, sofern sie lesen können. Das sind so Sachen, die man mit der Reformation völlig zu Recht verbindet. Mitten da drin und daneben gab es auch noch eine andere Reformation. Eine Reformation, die auch von den Reformatoren, von denen, an die man klassischerweise denkt, Luther, Melanchthon, bekämpft wurde, nämlich die Täufer. Jetzt kann das erste Bild eingeblendet werden. Genau. Und das wurde und wird aktuell versucht, ein wenig ins Bewusstsein zumindest der kirchlichen Öffentlichkeit in Deutschland zu heben, mit der Initiative Gewagt 500 Jahre Täuferbewegung. Denn 1525 hat in Zürich die erste Glaubenstaufe stattgefunden. Die Täufer in der Reformationszeit, auf die sich die Mennoniten von heute sozusagen direkt zurückbeziehen und die Baptisten indirekt über Amsterdam und wäre nochmal ein weiteres Thema. Die Mennoniten in Deutschland, die Baptisten in Deutschland gestalten dieses Jubiläum gemeinsam mit der ACK, mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, also von vornherein ökumenisch offen. Es ging leider nicht ganz so gut los, weil das erste Jahr, in dem das nun als Auftakt groß gefeiert werden sollte, 2020, ja, da war halt nicht so viel. Das ist also leider Corona zu einem großen Teil zum Opfer gefallen. Es wurde allerdings tatsächlich viel vorbereitet und für jedes Jahr ein Motto bestimmt. Und das sind lauter Mottos. Was ist eigentlich Plural von Motto? Lauter Mottos bestimmt, die sich sozusagen bestimmten Impulsen aus der Täuferbewegung oder aus der Geschichte der täuferischen Kirchen, da gibt es noch einige mehr, neben den Mennoniten und Baptisten, aber das sind so die größten. Ich möchte nur kurz nennen, was das eigentlich alles so für Themen sind, die da aufgeploppt sind. Das erste, gewagt, mündig leben. Mit den Unterstichworten Titeln Taufe, Freiwilligkeit und Religionsfreiheit. Die täuferische kirchliche Tradition ist eine, in der Freiwilligkeit des Glaubens hochgeschätzt wurde. In der Anfangszeit war das etwas, was es so nicht gab. Und entsprechend waren das Sachen, die im Laufe der Neuzeit ganz wesentlich von täuferischen Kirchen geprägt wurde, in Nordamerika beispielsweise. Das zweite Thema war gemeinsam leben, Gleichheit, Verantwortung und Autonomie. Das dritte Thema, konsequent leben, orientiert an Jesus, nonkonform, bekennen, Martyrium. nicht wenige der frühen Täufer wurden getötet, haben das Martyrium erlitten. Und gerade in der mennonitischen Tradition spielt das Gedenken an diese Märtyrer, das Erinnern derer, hat eine große Rolle gespielt, weil man über viele Jahrzehnte, fast Jahrhunderte eben eine verfolgte Kirche war, und zwar verfolgt von anderen Kirchen, den großen reformatorischen, lutherischen, reformierten und der römisch-katholischen Kirche, die da entsprechend gemeinsam mit der weltlichen Obrigkeit zusammengearbeitet haben. Dann ein Thema: gewaltlos leben. Friedenskirche, Widerstand, Versöhnung. Auch das ein Thema, das wichtig in dieser Tradition war. Man hat sich öffentlichen Ämtern sozusagen verweigert, aus Abstand, sich nicht mit der Welt gleich zu machen, und daher versucht, konsequent gewaltlos zu leben. Und nun also Hoffnung leben. Das letzte Thema in dieser Reihe mit dem Untertitel Reich Gottes, Utopie, Erneuerung. Es gibt immer von allen diesen Themenjahren immerhin das, sozusagen solche Hefte gedruckt mit einer ganzen Reihe Impulse. Also wer daran Interesse hat, mich ansprechen, oder Lars Heinrich kennt die auch und hat die auch zu Hause und so weiter. Es wird auch nochmal in der Gemeinde etwas ausführlicher darum gehen, habe ich mir schon sagen lassen. Hoffnung leben, Reich Gottes, Utopie und Erneuerung. Ich habe mich allerdings auf den ersten Blick gefragt, ob das Thema wirklich so glücklich gewählt ist im Blick auf die Täufer der Reformationszeit, oder wie soll man sagen, ob da besonders gute Vorbilder man sich irgendwie nehmen kann. Denn neben der Glaubenstaufe als so einem Kennzeichen war gerade in dem sozusagen als feindlich wahrgenommenen Umfeld ein Aspekt, dass die Gemeinde, die Heiligen gesammelt werden, die Auserwählten zusammengeschlossen werden gegen die böse Welt, von der man sich abgegrenzt hat. Manche haben das sozusagen von innen belebt, indem man versucht hat, im Ideal der frühen Christen in Gütergemeinschaft zu leben. Manche, das hatte ich schon gesagt, das wird auch gerne erinnert, lehnten Gewalt ab. Andere nicht, sondern andere haben versucht, weil man nun die Heiligen gesammelt hat, das Reich Gottes auf Erden auch wirklich wahr werden zu lassen, eine Theokratie, eine Gottesherrschaft auf Erden zu gründen, dort, wo es möglich war. Bestimmte Stichworte sind beispielsweise der Bauernkrieg. Das ist nicht nur täuferisch, aber da waren durchaus einige von den täuferischen Stimmen, die sozusagen das Auserwähltsein und in den Widerstand zu gehen, in den bewaffneten Widerstand zu gehen, Stimmen. Das Täuferreich zu Münster ist sicherlich einigen ein Begriff, wo man tatsächlich eine Stadt eine Zeit lang besetzen konnte. Das ist blutig niedergeschlagen worden. Also einerseits gibt es da irgendwie berechtigte Anliegen, andererseits scheint mir so eine Gottesherrschaft als Herrschaftsform auf Erden ein Projekt zu sein, das historisch eher ja nicht nur gescheitert ist, sondern einfach für massives Leid gesorgt hat. Es war immer mit Gewalt verbunden, immer mit Machtmissbrauch. Und auch dort, wo es sozusagen gewaltlos, friedlich im Äußeren zuging, hat die Absonderung und das Selbstverständnis, nicht von dieser Welt zu sein, in der wir nun aber einmal leben, dafür gesorgt, dass Gemeinschaften sich so abgeschlossen haben, in denen es in Glaubensdingen und Lebensfragen zu großem Druck kam, Gesetzlichkeit und nicht selten zu geistlichem Machtmissbrauch. Das heißt, die Utopien, die Vorstellung, das Reich Gottes irgendwie auf Erden verwirklichen zu können oder zu wollen, das birgt große Gefahren, das eigene Vermögen zu überschätzen und Gott in dem zu sehen, was man halt erreichen will. Hoffnung leben. ist es ein Thema in dieser Tradition? Was gibt uns Hoffnung? Wir switchen jetzt zu Paulus. Jetzt kann die nächste Folie mit dem Predigttext kommen. Ganz unvermittelt, aber keine Angst, das wird schon noch miteinander verbunden. Wir hören einen Text, der mir eingefallen ist bei dem Thema Hoffnung, Leben. Ein Text, der unglaublich dicht ist. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn man mich fragen würde, was aus diesem dicken Buch Bibel, in dem ja sehr viel drinsteht, Dinge bündelt, zusammenfasst, auf den Punkt bringt, dann wäre das ein Text, auf den ich verweisen würde. Mit wie vielen großen Begriffen ist der gespickt? Glaube, Frieden, Gnade, Herrlichkeit, aber auch Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung, die Liebe Gottes, der Heilige Geist. Dazu vier Überlegungen anhand von vier Teilen der fünf Versen. Ja, ich ordne das ein bisschen zu. Also, das erste: Frieden mit Gott, das haben wir im Glauben. Der erste Vers: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Das ist ganz konzentriert, ganz auf den Punkt gebracht, die Rechtfertigungslehre, die in der Reformationszeit so zentral war für Luther, für die anderen Reformatoren, auch für die täuferische Tradition. Man hat gegen alles, was sozusagen zusätzliche Gesetze, die irgendwie die Kirche im Laufe der Jahrhunderte sich erschaffen hat, zusätzliche Regeln und so weiter, gegen die Angst, zu wenig tun zu können, zu wenig zu leisten, genau das wiederentdeckt. Allein durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade in Jesus Christus. Und das zählt. Und das haben wir. Und das ist die Grundlage. Wir sind gerecht worden. Nicht vielleicht werden wir einmal gerecht sein, sondern wir sind gerecht worden. Und wir haben Frieden mit Gott. Nicht, wenn wir dieses oder jenes tun könnten, vielleicht erreichen wir es, mit Gott in Frieden zu kommen, sondern wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus im Glauben. Und dann das Zweite: Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. In wenigen Worten wird ein wahnsinnig großer Horizont aufgespannt. Die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das, was einmal kommen wird. Die Zukunft. Die Zukunft, die aber nicht einfach nur sozusagen ein fernes, ungewisses Ding ist, sondern das, was auf uns zukommt, das, was wir sozusagen schon imaginieren können, uns ausmalen können, das, was uns zugesagt ist, was uns in der Hoffnung vorweg gegeben ist. Ich finde es ganz spannend. Ich habe, weil ich mich im Zuge von Ökumenik und so weiter, was ich unterrichten darf, mit Fragen von Kirchenentwicklung und so im Blick auf Zukunftsfragen ein bisschen befasst und bin dann mal durch den Osiander gegangen bei Gesellschaft und Politik und so Sachbüchern. Das ist voll mit Fragen von Vertrauen, von Zukunft, wie wir damit umgehen angesichts von Krisen und so weiter. Unglaublich viele Ratgeber aus unglaublich vielen Bereichen. Es hat sich inzwischen eine Zukunftsforschung als Forschungsrichtung etabliert. Und da ist ein ganz interessantes Buch erschienen mit dem Titel Zukunft, in dem gesagt wird, Zukunft, und das ist wichtig, um dazu ein Verhältnis zu bekommen. Zukunft ist nicht nur etwas, was irgendwann einmal kommt, sondern Zukunft ist etwas, das in unserem Kopf entsteht. Wir brauchen, um Zukunft gestalten zu können, positive Bilder von Zukunft. Von ferner Zukunft, von naher Zukunft, von Schritten, die man gehen kann. Und das Faszinierende ist, dass wir als Christen uns dafür noch nicht einmal besonders sozusagen irgendwie was ausdenken müssen, weil uns das größte und das bedeutendste Bild von Zukunft schon gegeben ist, dass Gott einmal abwischen wird alle Tränen. Und gleichzeitig ist es nicht einfach Schönfärberei. Paulus schreibt weiter, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch nicht dessen, was wir erreicht haben, sondern der Bedrängnis. Wie paradox ist das? Wir rühmen uns der Bedrängnis. Das ist etwas, was man nicht sagen kann, weil Bedrängnis so schön ist. Das ist nicht etwas, was man sagen kann, weil Bedrängnis etwas an sich Gutes ist. Das ist eine Sache, die man nur sagen kann, wenn man im Glauben Hoffnung auf mehr hat. Wir rühmen uns aber der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Jetzt hätte ich gern das nächste Bild. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Bild kennt. Ich hoffe, die meisten noch nicht. Es gibt Leute, die das Bild kennen. Das Bild stammt aus einem Märtyrerspiegel in der mennonitischen Tradition, die Geschichten gesammelt haben von Menschen, die für ihren Glauben bis zuletzt eingestanden haben. Und das ist Dirk Willems, den wir links sehen. Dirk Willems, ein Niederländer, der sich als junger Mann hat taufen lassen, also die Gläubigentaufe empfangen hat. Im 16. Jahrhundert, in der Reformationszeit allerdings, gab es das sogenannte Wiedertäufermandat von 1529, das gesagt hat, reichsweit, also für das Heilige Römische Reich Deutsche Nation, dass Menschen, die von diesem Irrglauben nicht umkehren, als potenzielle Aufrührer oder als faktische Aufrührer zu verurteilen und gegebenenfalls hinzurichten sind. Dirk Willems wurde gefasst, konnte deswegen nicht weiter im Untergrund leben, wurde zum Tode verurteilt und eingekerkert. Und ihm ist die Flucht gelungen. Er konnte aus seinem Kerker fliehen. Und das ist eine Szene von dieser Flucht. Es war im Winter und ein Bach war zugefroren. Und er lief darüber und seine Verfolger, die diese Flucht mitbekommen haben, könnte man einen Actionfilm drehen, die diese Flucht mitbekommen haben, sind ihm hinterher und einer, der ihm am nächsten war, bricht ein im Eis. Und Dirk Willems kriegt es mit, dreht sich um und rettet den Mann. Das ist auch eine Geschichte der Reformation. Aber die geht noch weiter. Denn trotz dessen wurde er gefangen und später hingerichtet. Die Geschichte ist beeindruckend, bewegend, aber ist es eine Geschichte über Hoffnung? Ich meine, ist das nicht vielmehr eine Geschichte des Scheiterns? Ich glaube, sie ist eine Hoffnungsgeschichte und zwar aus drei Gründen. Für Dirk Willem selbst. Er hatte ein Bild von einer größeren Vision, in der es um mehr ging, als das nackte Überleben zu retten. Er hatte eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht und die dafür gesorgt hat, dass er so handeln konnte, selbst an seinen Feinden. Und es ist zweitens eine Hoffnungsgeschichte, weil diese Geschichte immer weiter tradiert wurde, weil sie immer wieder in den Gemeinden, die sich darauf bezogen haben, erzählt wurde. Weil sie immer wieder Menschen ermutigt hat, mit ihrem Glauben, mit ihrer Beziehung zu Jesus, mit dem, was da drin steckt an Friedenspotenzial, ja, immer weiter zu gehen. Nicht aufzuhören, nicht aufzugeben, Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung. Und drittens, was ist denn das, was Willems diese Kraft und den Mut gegeben hat, so zu handeln? Und damit sind wir beim letzten Vers aus Römer 5, 1 bis 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Als ich das gesagt habe mit dieser Zukunftsforschung, ja, dass es im Kopf beginnt. Das könnte ja so klingen, als wäre das eine reine Sache der Selbstmotivation. Wir sehen hier, das ist mehr als Selbstmotivation, das ist mehr als positives Denken, das ist mehr als besondere Heldenhaftigkeit. Da ist wirklich etwas, wie Paulus schreibt, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. In unsere Herzen als Gläubige. Und das lässt uns hoffen, auch gegen manchen Anschein. Wahnsinn, Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir sehen es auch in diesen ganz konzentrierten Versen, gehören eng zusammen. Im Glauben an Jesus Christus haben wir eine Hoffnung, die alles Menschenmögliche übersteigt. Und seine Liebe zu uns durch den Heiligen Geist ist uns gegeben, die sich im Leben sehr konkret auswirken kann. Und das braucht natürlich nicht so dramatisch zu sein wie bei Dirk Willems, überhaupt nicht. Gott sei Dank leben wir in einem Kontext, in dem uns so etwas überhaupt nicht blüht. Aber es ist derselbe Glaube und es ist dieselbe Liebe und es ist dieselbe Hoffnung, weil alles von demselben Herrn Jesus Christus herkommt, den wir loben, dem wir danken, an dem wir uns ausrichten und auf den wir hoffen. Amen.